Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Total Lokal. Alles rund um die Kommunalwahl in Hessen. Mein Name ist Jessie Henschel und heute dabei ist wieder Björn Egner, Politikwissenschaftler und Dozent an der TU Darmstadt, den wir ja schon aus der ersten Folge kennen. Hallo Herr Egner, schön, dass Sie heute wieder dabei sind.
Hallo, freut mich.
Ein sehr schlauer Mann hat mal gesagt, wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Und dieser Mann wäre am 14. März, also am Tag der Kommunalwahl, 142 Jahre alt geworden, nämlich Albert Einstein. Dann würde ich mal sagen, wir halten uns an seinen Rat und behandeln wieder ganz viele Fragen, heute zum Thema Parteien und Wählergruppen auf kommunaler Ebene. Wir haben ja auch in der ersten Folge schon über amüsante Dinge gesprochen und Sie haben uns ja eine ganz interessante und auch sehr erheiternde Geschichte über den Bürgermeister und seine Fake-Frau geliefert. Jetzt meine Frage an Sie, haben Sie noch eine Geschichte auf Lager à la Best of Kommunalwahl?
Ja, das ist eher so eine akademische Geschichte. Ich treffe mich gelegentlich mit Kollegen aus anderen Ländern in Europa, die auch ähnliche Forschung machen zu lokalen Parteien, zur Kommunalpolitik. Mhm. Und einer von den Kollegen hat mich mal gefragt, warum die Wahlen bei uns so wahnsinnig kompliziert seien und hat dann auf sein Land verwiesen, meinte, die Wahlen seien doch ganz einfach und das war ausgerechnet England, wo das Wahlsystem ja völlig anders ist als bei uns. Ja. Und da ist es dann eben so, dass es dann Gemeinderäte geben kann, wo eine Partei 57 von 58 Sitzen hat und er fand das ganz normal. So. Und dass es bei uns dann einen Stadtrat gibt mit 13 Parteien, das fand er irgendwie abartig. Fand ich auch ganz interessant.
Ja, also das sind halt die unterschiedlichen Wahlsysteme auch, ne?
Genau. Ja. Die führen dann typischerweise zu anderen Sitzverteilungen, aber dass es so krass ist, 57 von 58 ist natürlich ein bisschen außergewöhnlich, ja.
Ja, aber da sind wir schon ein bisschen anders hier, vor allem auf kommunaler Ebene komplett unterschiedlich. Ja. Ja, jetzt, wenn wir schon von Parteien reden und Sitzeverteilung, auf Bundes- oder Landesebene kennt man ja die offenen Streitfragen so zwischen den einzelnen Parteien nur zu gut. So gerade in den Medien wird ja häufig darüber berichtet und dann halt fast ausschließlich von Parteien gesprochen. Wenn es um Kommunalwahlen geht, gibt es ja aber auch noch Wählergruppen. Egner, was genau ist denn der Unterschied zwischen Parteien und Wählergruppen?
Ja, gute Frage. Also der Jurist würde jetzt sagen, das ist doch ganz einfach. Und der Politikwissenschaftler schließt sich da natürlich gerne an. Also der Unterschied ist einfach, Parteien sind Gruppen von Personen, die als Parteien registriert sind beim Bundeswahlleiter. Das sind die Parteien, die wir üblicherweise kennen. CDU, SPD, Grüne, FDP, AfD und so weiter. Das sind die zu den Landes- und Bundestagswahlen und zu den Europawahlen antreten. Ja, und da sagt der Gesetzgeber eben, ja, wenn die antreten wollen, dann müssen die entweder schon Sitze haben oder die müssen Unterschriften sammeln, um antreten zu dürfen. Außerdem müssen die sogenannten Parteieigenschaften erfüllen. Also zum Beispiel bei der Bundestagswahl ist es relativ strikt. Da muss eine Partei auch nachweisen, dass die in genügend Bundesländern überhaupt eine Organisation aufgebaut hat. Also sie könnten jetzt nicht mit drei Freunden sich zur Bundestagswahl anmelden und sagen, ja, wir haben jetzt eine Partei gegründet, wir sind halt nur zu dritt. Na, so geht das nicht, sondern man muss schon nachweisen, zum Beispiel bei der Bundestagswahl, dass man über eine Organisationsstruktur verfügt, also über Landesverbände in einzelnen Bundesländern zum Beispiel. So, und bei Wählergruppen fällt das alles weg. Weil bei denen ist sozusagen die Idee, dass die auch sehr kleine und regional begrenzte Gruppen sein können. Und da sind wir jetzt halt wieder bei der Kommunalpolitik. Also eine Partei ist sozusagen eine Gruppe von Leuten, die auch auf höherer Ebene sich organisiert hat, um dort Politik zu beeinflussen. Und eine Wählergruppe ist eine Gruppe, die genau Letzteres nicht macht. Die sind dann eben beschränkt auf bestimmte Gebiete. Das kann eine Gemeinde sein, das kann auch ein Landkreis sein oder ein Teil von einem Bundesland zum Beispiel.
Also gibt es quasi nicht nur die gängigen Parteien, sondern eben auch andere wie jetzt, ich weiß nicht, Ökopartei oder sowas noch.
Ja, also auch wenn Sie mal die, sagen wir mal, Splitterparteien nehmen, also rechter Rand, NPD zum Beispiel, DVU oder die, weiß ich, Deutsche Kommunistische Partei und dann gibt es ja noch andere, oder die Partei zum Beispiel, ja, diese Satireparteien. Also das sind Parteien im Sinne des Parteiengesetzes und die für die gelten dann auch diese ganzen Rechenschaftsberichte und wie die mit Parteispenden umgehen und so weiter und so weiter. Und Wählergruppen sind dann eben lokal beschränkt. Also ein Beispiel, was häufig vorkommt, ist, dass sie eine Wählergemeinschaft heißt, die heißt ÜWG. überparteiliche Wählergemeinschaft oder Wähler Arnsbachtal oder sowas. Das sind so die typischen, das sind so die Wählergruppen und die treten dann in der Regel nur zu den Kommunalwahlen an. Sonst wären sie ja Parteien. Ja, und wenn sie dann anfangen, oh, das könnten wir doch auch landesweise ausrollen, dann ist irgendwann der Punkt, wo man sich dann entscheiden muss, bleibt man jetzt eine Wählergemeinschaft oder wird man jetzt doch zur Partei? Was übrigens die Freien Wähler in Bayern ja gemacht haben. Die haben ja als kommunale Gruppe angefangen. Die sitzen ja inzwischen im Landtag zum Beispiel und sind auch an der Regierung mit der CSU zusammen.
Ja.
Die sind jetzt eine Partei.
Ja, irgendwann kommt dann vielleicht der Punkt, oh, müssen wir doch mal zur Partei uns ja upgraden.
Genau, wenn sie Ambitionen auf der Ebene haben, wenn sie irgendwann mal feststellen, naja, mit meinem Protest gegen die Schließung von Schwimmbädern, um jetzt das Thema aus der letzten Folge aufzugreifen, da komme ich jetzt hier nicht mehr weiter, weil da fehlen die Landeszuschüsse, da muss ich jetzt doch mal für den Landtag kandidieren und da Einfluss ausüben, so passiert das dann eben. Mhm. Aber das ist bei den Freien Wählern jetzt die Ausnahme. Und ansonsten gilt auf der lokalen Ebene, dass es eben dieses Nebeneinander gibt von, sagen wir mal, Ortsvereinen, von den üblichen Parteien plus diesen Wählergruppen. So, und da gibt es dann Bundesmischmasch. Also es gibt Gemeinden, da treten nur die Parteien an. Es gibt Gemeinden, da gibt es eine Mischung. Und es gibt auch Gemeinden, wo nur diese Wählergruppen antreten. Es ist ja so, wenn Sie zu einer Wahl als Kommunalwahl antreten wollen, müssen Sie Unterschriften sammeln. Das müssen die Parteien in der Regel nicht, weil die sind halt Parteien und dürfen das eben. Kommt drauf an, ich glaube, wenn man das letzte Mal Sitze errungen hat, muss man keine Unterschriften sammeln. Also gibt es so eine bestimmte Regel. Mhm. Und bei den Wählergruppen ist es genauso, aber diese Unterschriftenlisten, die kriegt man relativ schnell zusammen. Also ich meine mich zu erinnern, dass es in Hessen so ist, dass die Zahl der Unterschriften, die man einreichen muss, von der Zahl der Sitze abhängt, die zu vergeben sind. Und das ist dann so kein Hexenwerk. Also dann müssten Sie in einer großen Stadt wie Frankfurt eben 200 Unterschriften sammeln oder so. Das ist jetzt nicht die Welt, das kriegen Sie zusammen. Ne?
Einmal Freunde, Familie fragen.
Ja, Freunde, Familie fragen, genau, Arbeitskollegen, und dann passt das schon. Dann muss ja wieder wahlberechtigt sein, das sind gewisse Einschränkungen und so, aber die Gemeinden können das nicht selbst entscheiden. Also wenn sich so eine Gruppe organisiert und die sagen, ordentliche Unterschriften vorlegt und eine Kandidatenliste vorlegt, die ordentlich ist, dann müssen die Listen auch zugelassen werden. Mhm. Und interessant ist eben, hatte ich ja schon gesagt, es gibt Gemeinden, wo es gar keine Parteilisten gibt. Und da ist natürlich dann interessant, das kann natürlich deswegen passieren, weil die Parteien vielleicht in diesen Gemeinden eine schlechte personelle Basis haben. Mhm. Also jetzt stellen Sie sich mal bei kleinen Parteien vor, die FDP zum Beispiel, die hat nicht so viele Mitglieder. Und dann kann es schon sein, in Niederoberkleckersdorf, dass da überhaupt kein FDP-Mitglied wohnt. Oder da wohnen drei, aber die haben auf Kommunalpolitik keine Lust. Und dann hat die FDP eben keine Liste. So. Und wenn Sie sehr kleine Kommunen haben, kann es schon sein, dass gar keine Partei dann eine Liste hat. Kann vorkommen.
Jetzt, wo Sie das sagen, ich habe nämlich auch gesehen, dass es aber teilweise Listen von Parteien gab, auf denen Kandidatinnen und Kandidaten standen, die gar nicht in der Partei sind. Das geht anscheinend auch.
Ja, das ist ja nicht verboten. Also es ist so, wenn Sie Listen aufstellen als Partei, dann dürfen Sie auf die Listen auch Leute nehmen, die nicht in Ihrer Partei sind. Also die SPD zum Beispiel ist nicht gezwungen, nur SPD-Mitglieder auf ihre Liste zu nehmen. So. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass Parteien Parteilose auf ihre Liste nehmen. Es gibt übrigens auch Parteien, die Angehörige von anderen Parteien auf die Liste nehmen. Also ich hatte jetzt gerade ja gesagt, Stichwort Personaldicke. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine kleine Gemeinde und da gibt es halt eben zwei Mitglieder der Grünen, die kriegen zusammen keine Liste zusammen. Und dann sagt die SPD, ach, wisst ihr, wollt ihr nicht bei uns auf der Liste kandidieren? Natürlich mit dem Kalkül, dass die Grünen-Wähler dann eben diese SPD-Liste wählen, wo die Grünen-Kandidaten, also sowas gibt es auch. Ja.
Das ist natürlich nicht ganz unschlau, ne?
Ja, genau. Oder man nimmt Parteilose mit auf die Liste, die man so ein bisschen als Zugpferd sieht. Ne? Dass man sagt, okay, also zum Beispiel beliebte Leute aus der Gemeinde, ich weiß nicht, der Vorsitzende vom Sportverein zum Beispiel oder andere bekannte Leute aus der Gemeinde, die nehme ich mit auf der Liste, weil ich mir von denen natürlich mehr Stimmen erhoffe.
Mhm. Ja, wie schon erwähnt, von der Bundestags- und Landtagsebene weiß man ja nur zu gut, dass die Parteien unterschiedliche Ansichten haben. Gut, mal mehr, mal weniger unterschiedlich, klar, aber wie gestaltet sich denn der Parteienwettbewerb da auf kommunaler Ebene? Also ist das ähnlich oder gibt es da so typische Konfliktlinien auch?
Also ich glaube, es ist eine Mischung. Es gibt, also es ist natürlich so, die Leute, die auf der kommunalen Ebene Politik für eine Partei machen, die treten ja meistens nicht wegen der Kommunalpolitik in eine Partei ein, sondern man tritt in eine Partei ein, weil man sozusagen die langfristigen ideologischen Leitlinien für richtig findet. Also ich gehe zur CDU, weil ich etwas konservativer bin, ich gehe zur FDP, weil ich eine liberale Wirtschaftsordnung möchte, sowas in der Richtung. So. Und dann schlägt das sozusagen auch zurück auf die Politik in der Gemeinde. Also wenn ich deswegen jetzt in eine bestimmte Partei eintrete, ist es auch gleichzeitig sozusagen Handlungsschnur für meine kommunalpolitische Tätigkeit. Deswegen gibt es natürlich die Debatten, die wir in der großen Politik haben, weiß ich, Rolle des Staates, mehr oder weniger Steuern, wo greift man ein, wo nicht. Die tauchen auf der lokalen Ebene, tauchen diese Motive natürlich auch auf, aber vermischt mit diesem Zwang zur Sachpolitik, den wir ja schon mal besprochen hatten. Ja. Also dann kann ich sozusagen meine Politik nicht in Reinkultur durchziehen, sondern dann muss ich eben aus sachlichen Erwägen auch mal über meinen Schatten springen, in Anführungszeichen. Ja, und da, ich würde sagen, es mischt sich.
Mhm. Bei der Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten vor einigen Monaten mussten ja auch viele Parteien und Wählergruppen, was die räumliche Auslegung anging, Corona-bedingt sehr kreativ werden. Da wurde so manche Nominierung auch mal kurzerhand so im Kino oder im Stadion oder sogar auf dem Reitplatz abgehalten. Wie sieht das denn jetzt beim Wahlkampf aus? Immerhin würde der Wahlkampf jetzt eigentlich sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern stattfinden. Muss jetzt aber aus dem Homeoffice heraus passieren. Wie hinderlich ist denn so ein Wahlkampf aus dem Homeoffice für den potenziellen Stimmenerwerb und für die Kommunalwahl generell?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die Kommunalwahl ist ja die Wahl, wo die Nähe zum Wähler sich nicht nur in den Inhalten ausdrückt, sondern auch im Wahlkampf. Das ist völlig richtig. Also das ist ja der Wahlkampf, wo man mit, ich weiß nicht, Mitgliedern des Gemeinderats im Supermarkt ins Gespräch kommt oder so. Ja, oder läuft auf den Markt und da sieht man einen Infostand von der Partei und dann geht es um das Schwimmbad oder die Abfallgebühren oder so. Und dann bleibt man da stehen und unterhält sich mit den Leuten. Das fällt jetzt mehr oder weniger weg. Ich meine, das Problem ist, dass diese Corona-Pandemie natürlich in vielerlei Hinsicht ohne Beispiel ist. Deswegen kann man das, glaube ich, schlecht sagen. Ich würde vermuten, dass es natürlich schwieriger ist, jetzt seine Inhalte an den Mann zu bringen oder an die Frau, also an den Wähler oder die Wählerin. Auf der anderen Seite gibt es ja die elektronischen Medien und die Parteien sind ja inzwischen relativ geübt, diese Facebook und so weiter Klaviatur auch zu bespielen. Was ich mich immer frage, ist, ob man da nicht die Leute mit Infos bedient, die einen sowieso schon wählen. Also wie man sozusagen an die unentschiedenen Wähler rankommt, das ist ja immer das Geheimnis.
Ja, ich denke, das ist schwierig. Also momentan wahrscheinlich, weil ich meine, gerade wie Sie gesagt haben, wenn jemand schon einer Partei jetzt auf Facebook, Instagram oder sonst wo folgt, dann natürlich bekommt man dann die Information. Aber wie Sie schon richtig sagten, eben die Personen zu erreichen, die unentschieden sind oder sich vielleicht gar nicht damit befassen oder nicht wissen, wie sie sich damit befassen sollen, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig aktuell, ja.
Ja, und das andere ist ja, ich hatte ja die Sachorientierung der Kommunalpolitik angesprochen. Mhm. Ich meine, es ist wahnsinnig schwierig, auf einem Flugblatt von, ich sag mal, so ein A4 gefaltet. Ne? Da hat man vier kleine Seiten Zeit. Und da ist nicht viel Platz. So. Und dann ist es schwer, komplexe Probleme, die die Gemeinde hat, irgendwie einigermaßen vernünftig und nachvollziehbar darzustellen. Also wenn Sie sich mal vorstellen, dass Sie in einem Gemeinderat sitzen mit Ihrer Partei und dann müssen Sie dort Entscheidungen treffen, welche Einrichtung Sie schließen, damit die Kommune nicht pleite ist. So. Und wie Sie das Ihrem Wähler erklären wollen auf vier so kleinen Seiten, wo das Parteilogo ja noch drauf muss und noch ein Spruch und noch ein Bild von Ihnen oder so, das wird dann schon ziemlich schwierig. Ja. Und da geht ja meistens auch nicht nur um ein Thema.
Und dass man sich das dann trotzdem auch durchliest. Ich denke, so ein Blatt Papier, ja. Vier Seiten lang ist dann noch wieder die Frage, wie viele Menschen sich das wirklich dann komplett durchlesen.
Ja, das stimmt. Die andere Frage ist, wer ein Bundestagswahlprogramm liest mit 65 Seiten?
Ich musste das machen für meine Bachelorarbeit, aber ansonsten hätte ich das sicherlich auch nicht getan.
Ja, herzliches Beileid im Nachhinein, ja. Aber ich meine, es ist schon ganz interessant, weil man, ich glaube, durch die Lektüre von so Programmen man nochmal einen tieferen Einblick gewinnt, wie so Parteien ticken und was sie so denken über die Welt und so. Und man kann sich auch selbst dann viel besser verorten und sagen, also ich war ja schon immer da und dafür, aber so wie das da steht, weiß ich nicht, ob es noch eine gute Idee ist ungefähr. Aber bei Kommunalwahlen ist es wirklich, glaube ich, schwer, weil der technische Detailgrad halt einfach zu groß ist. Ich glaube, viele Gemeinderatsmitglieder haben selbst Schwierigkeiten, durch alles durchzusteigen. Es gibt ja in den Fraktionen, in den Gemeinderäten auch immer so Experten für alle. Also es gibt einen Haushaltsexperten, einen Bildungsexperten, einen Umweltexperten und so weiter. Und ich glaube, die durchblicken nicht alle alles. Und als Wähler ist es natürlich noch schwieriger.
Ja, das stimmt. Jetzt haben wir schon viel über Parteien und Wählergruppen gesprochen. Jetzt gerade kamen wir so ein bisschen Richtung Wähler und Wählerinnen. Jetzt mal ein Blick auf die Menschen eben. Stichwort Parteienidentifikation und Parteienbindung. Haben Wählerinnen und Wähler, wir hatten es ja schon so kurz, wirklich noch diese Parteienbindung, wie auf jetzt Landtags- und Bundestagsebene? Also kann man das so ein bisschen umreißen oder ist das wirklich themenbasiert?
Also es gibt ja signifikante Unterschiede oder deutliche Unterschiede zwischen dem Wahlverhalten auf den verschiedenen Ebenen. Also ich meine, generell ist es so, wenn Sie eine Gemeinde haben, wo bei Bundes- und Landtagswahl eher konservativ gewählt wird, dann ist das in der Kommunalwahl in der Regel auch so. Aber wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es gibt ja Zusatzangebote bei der Kommunalwahl. Ich habe ja die Chance, Gruppen und Personen zu wählen, die ich sonst nicht wählen kann, also zum Beispiel Wählergruppen. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht Parteien, die ich bei der Landtagswahl wählen würde, die treten bei meiner Gemeinderatswahl gar nicht an, weil die vielleicht in meiner Gemeinde zu klein sind. Kann nicht meine übliche Wahl treffen zum Beispiel. Ja, okay. Und dann wird es natürlich schwer, muss mich umorientieren. Und da kann man dann schon sehen, dass es doch erhebliche Abweichungen gibt. Und die spannende Frage ist dann, wo gehen denn die FDP-Wähler in der Gemeinde hin, wenn die FDP da nicht antritt? Wählen die dann eine andere Partei oder wählen die Wählergruppen oder bleiben die zu Hause? Und dasselbe gilt ja für alle anderen Wähler auch. Ja, und da kann man schon ganz interessante Konstellationen beobachten.
Ja. Ja, mir ist manchmal auch aufgefallen, wenn man sich so teilweise die Aussagen von Kommunalpolitikerinnen und Politikern, jetzt die Kandidaten eben ansieht, dass da oft betont wird, dass sie eben sehr auf ihre Unabhängigkeit von der Partei, für die sie vielleicht kandidieren, hinweisen. Meinen Sie, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin ohne Partei vielleicht bei der Kommunalwahl bessere Chancen hat? Weil sonst ist ein bisschen komisch, dass dann immer so diese Unabhängigkeit nochmal betont wird, oder?
Ja, das find ich ganz interessant. Ich meine, eigentlich müsste man ja von jemandem, der für eine bestimmte Partei kandidiert, auch wenn das jetzt in Anführungszeichen nur die Kommunalwahl ist, ja vermuten, dass der zumindest mehrheitlich hinter dem steht, was die Partei sagt. Und es ist natürlich so eine beliebte Übung, dass man dann sagt, naja, ich bin zwar in der CDU, aber hier im Ort X bin ich aber für Y oder so irgendwas. Ja, so, das ist ein bekanntes Bild und ich lasse mir auch nicht reinreden und so. Ja, das kann ja auch sein und jetzt gehen wir mal zu seinen oder ihren Gunsten davon aus, dass es auch stimmt. Letztlich ist es aber so, dass man in der Partei ja nicht ohne Grund Mitglied ist. Also die allgemeinen ideologischen Linien trägt man ja in der Regel mit. Ich meine, manchmal tun mir Kommunalpolitiker ein bisschen leid, weil die oft bei den Kommunalwahlen die Prügel einstecken müssen, dafür, was ihre Partei auf den höheren Ebenen produziert. Ja, es gibt ja dieses Protestwahlverhalten zum Beispiel auch. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja gut, ich meine, es hat euch niemand gezwungen, jetzt Mitglied genau dieser Partei zu sein. Und dann könnt ihr nicht nur sozusagen den Sonnenschein mitnehmen, sondern ihr müsst halt auch die Prügel einstecken. So. Und letztlich sind die auf der lokalen Ebene quasi, naja, die Gesichter ihrer Partei. Ja, und da kann man sich nicht fallweise rausreden, sagt der Motto, im Moment finde ich meine Partei nicht so doll und bin unabhängig und so. So einfach ist es dann halt eben doch nicht. Ich wollte noch eine andere Sache bemerken, weil wir ja vorhin drüber gesprochen haben, dass Parteien gerne Leute auf ihre Liste nehmen, die nicht Mitglieder der Parteien sind. Umgekehrt gibt es das übrigens auch. Ja, es gibt natürlich auch Parteimitglieder, die bei Wählergruppen kandidieren, weil ihre eigene Partei gar keine Liste hat. Das gibt es auch. Also ein Beispiel, frühere Gemeinde Sensbachtal in Südhessen, die wurde inzwischen fusioniert mit drei anderen. Bei denen war das zum Beispiel so, dass die drei Wählergruppen hatten, wo Mitglieder von allen möglichen Parteien total gemischt kandidiert haben. Also es gab SPD- und CDU-Mitglieder auf allen drei Listen. So. Und das ist natürlich so, wie wir uns eigentlich Politik nicht vorstellen. Ne? Da hat man eine Partei und die nächste Partei und die dritte Partei. Und da waren die halt alle durcheinander gruppiert nach irgendwelchen anderen Merkmalen, von denen ich jetzt das nicht weiß. Vielleicht das eine Dorf gegen das andere oder so irgendwas. Aber, oder der eine Sportverein gegen den anderen oder so. Aber sowas gibt es natürlich auch. Ja. Ja, und spätestens dann, das ist natürlich schwierig, weil jetzt stellen sich vor, der CDU-Vorsitzende ist auf der einen Liste und der stellvertretende CDU-Vorsitzende ist auf der anderen Liste. Und dann wird es natürlich dann irgendwann mit der Zuordnung problematisch. Ne?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, aber das Gute ist ja mit Kumulieren, Panaschieren, zur Not kann man ja auch einfach die einzelnen Personen wählen.
Ja, genau.
Jetzt hatten Sie ja gesagt, es ist so eine Mischung aus, ob man das jetzt voraussehen kann oder nicht, ob jetzt die Wählerinnen und Wähler eben gemäß ihrer Parteibindung wählen oder nicht, weil es eben ja auch noch Wählergruppen gibt und generell ja alles ein bisschen komplizierter ist. Ja. Also kann man trotzdem sagen, dass die Ergebnisse der Kommunalwahl vielleicht nützlich als Indikator für jetzt Landtags- oder jetzt eben die anstehende Bundestagswahl sind?
Ich würde sagen, mit zwei Einschränkungen. Das eine ist die zeitliche Dimension. Also mir nützt eine Kommunalwahl als Indikatorwahl, sagen wir, nichts, wenn die Landtagswahl, die Sie damit vorhersagen wollen, in 3 Jahren ist. Ja, in 3 Jahren kann viel passieren, sondern wenn die kurz hintereinander sind, dann kann man das schon mal nehmen. Und das zweite ist natürlich, dass man eher so auf generelle Trends gucken muss und nicht auf kleine Verschiebungen. Also ob jetzt eine Partei bei der Kommunalwahl 9 oder 10% hat, daraus kann ich nicht so gut vorhersagen, wie das Landtags- oder Bundestagsergebnis wird. Aber wenn man große Bewegungen sieht, die landesweit relativ einheitlich sind, dann kann man, glaube ich, daraus schon was ablesen. Also ein Beispiel, es wird jetzt bei der Landtagswahl darüber diskutiert, wie wohl die AfD abschneiden wird, weil die ja jetzt in den Umfragen bei Landtag und Bundestag ja schon so entsprechende Dellen aufweist. Ne? Also der Support ist nicht mehr so hoch unter den Wählern. Ne? Und da war jetzt die Frage, naja gut, wenn jetzt die AfD bei der Kommunalwahl statt das letzte Mal 8% jetzt nur noch 4% bekommt, und zwar landesweit, also wenn es ein durchgängiger Trend ist, dann kann man, glaube ich, sagen, okay, also bei der nächsten Landtagswahl, dann könnte es schwierig werden. Ne? Aber wenn das jetzt in ein paar Kommunen ein halbes Prozent ist, dann kann man da draus nichts ablesen. Wichtige ist, glaube ich, auch, dass man auf so auf Trendsetter-Gemeinden guckt, oder wie man das nennen möchte. Also dass man so sagt, okay, in welchen Gemeinden ist jetzt eine bestimmte Partei sehr stark üblicherweise, im Sinne von der Hochburg. Und wenn ich mir dann die Gemeinde angucke und sehe, dass die Stimmzahl da extrem nach unten geht, dann sollte mir das zu denken geben. Ne? Also ein Beispiel, Fulda ist so ein gutes Beispiel. Fulda ist so traditionelle CDU. Hochburg. Ja, großer Katholikenanteil, der Dom und so weiter und so weiter. Drumherum eher eine ländliche Struktur und so. Und da ist halt, das ist typisches CDU-Gebiet. So. Und wenn jetzt die CDU landesweit 1, 2, 3% verliert, dann würde ich mir noch keine Gedanken machen, dass die jetzt die Landtagswahl verlieren. Aber wenn die in Fulda 15 oder 20% verliert, dann sagt man, okay, also diese Wählerbasis, da gibt es scheinbar ein Problem und das könnte sich dann auswirken.
Ja. Würden Sie denn sagen, je nachdem, wie die Wählerinnen und Wähler jetzt drauf sind, dass eher hauptsächlich so themenbasiert gewählt wird oder schon so personenbezogen? Also spielt da vielleicht der Bekanntheitsgrad der Kandidatin schon auf kommunaler Ebene deutlich mehr rein als jetzt beispielsweise auf Landtagsebene?
Ja, das Problem ist, dass es da keine gesicherten Zahlen dazu gibt. Also es gibt natürlich eine Menge Untersuchungen darüber, wie Wähler diese drei Dinge gewichten, die wir üblicherweise in der Politikwissenschaft angucken. Das eine ist ja langfristige Parteibindung. Das andere ist sozusagen der Kandidatenfaktor. Also gefallen mir die tatsächlichen Kandidaten. Da wird ja bei Bundestagswahl immer auf den Kanzler oder die Kanzlerin geguckt. Und das dritte sind Themen. Ja, Issue-Orientierung heißt es bei uns, Themenorientierung. Und das ist für die Landes- und die Bundesebene ganz gut geklärt, welche Wähler da welche Schwerpunkte setzen und wie die abwägen. Für die kommunale Ebene gibt es sowas, sagen wir mal, flächendeckend noch nicht. Es gibt Kollegen, die entwickeln ja jetzt lokale Wahlomaten, dass man quasi mit lokalen Themen, also die in Darmstadt, in Wiesbaden, Offenbach dann anders sind oder so, das ist jetzt ein erster Schritt in diese Richtung, auch so ein Modell für einen Wähler in der Kommunalwahl zu entwickeln. Da sind wir aber noch weit entfernt davon.
Wurde auch so ziemlich in den letzten Jahren in der Forschung sehr vernachlässigt, das Thema, ne? So,
ja, seit 1945 ist das Thema vernachlässigt. Das ist ja dann die Krux insgesamt, dass dieses kommunale Thema in sich eher unterbelichtet ist und dass da noch viel zu holen ist. Und so Fragen, wie unterscheidet sich Wählerverhalten auf den drei Ebenen, das kann man erst beantworten, wenn man halt eine groß angelegte Untersuchung macht. Und da sind wir noch weit entfernt davon.
Ja. Naja, dann hoffen wir, dass es in Zukunft vielleicht mehr Daten dazu gibt.
Ja.
Ja. In Hessen sind ja 4,7 Millionen Menschen bei der Kommunalwahl dieses Jahr wahlberechtigt. Und davon macht die Gruppe der über 60-Jährigen mit 36%, also knapp über ein Drittel, den größten Teil aus. Gibt es denn Unterschiede bei der Wahlbeteiligung und auch beim Wählerverhalten zwischen Wählerinnen und Wählern auf dem Land und auf der Stadt? Kann man dazu was sagen?
Früher war das mal so, dass in den ländlichen Gebieten die Wahlbeteiligung generell höher war als in den Städten. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Das ist auch ein Muster, was man typischerweise auch bei Landes- und Bundestagswahlen sehen kann. Da gibt es natürlich dann auch zahlreiche Durchbrechungen. Also ein Beispiel ist, wenn Sie jetzt eine Gemeinde haben mit einem sehr strittigen Thema, was in den letzten 5 Jahren verhandelt worden ist, also die berühmte Schwimmbadschließung wieder, die wir ja schon ein paar Mal angesprochen haben. Und dann haben Sie 2 Parteien, die sind dafür und 2 dagegen und dann wurde lange diskutiert und dann vielleicht sogar mit Mehrheit durchgedrückt oder so, dann kann es natürlich passieren, dass das zum Hauptwahlkampfthema dort wird. Und dann ist die Wahlbeteiligung vielleicht sogar viel höher als in den Nachbarkommunen. Das kommt vor. Das sind dann so lokale Effekte. Aber ich glaube, tendenziell ist es eher so, dass auf dem Land einfach, weil Wählen traditionell sozusagen dazugehört, ne, dass es da eben höhere Wahlbeteiligung gibt. Aber das ist nicht durchgehend.
Ja. Ja. Nee, mir ist nämlich auch auf kommunaler Ebene schon aufgefallen, dass natürlich Menschen, die in einem kleinen Dorf wohnen oder so, viel engeren Bezug dazu haben und dann auch wirklich sich vielleicht mal eher im Gemeinderat oder so beteiligen, als jetzt bei der Stadtversammeltenverordnung in Frankfurt oder so, weil das ja einfach viel mehr Menschen in der Stadt wohnen und viel weniger natürlich in diesen Gremien sitzen.
Ja, also erstens mal ist es so, dass sozusagen die Nähe vom Wähler zum Politiker natürlich in kleinen Gemeinden höher ist und deswegen vielleicht auch einen höheren Anreiz gibt zu wählen. Zweitens mal ist die soziale Kontrolle auf dem Land natürlich auch höher. Das heißt, wenn Sie mal wieder nicht bei der Wahl waren am Sonntag, dann wissen das gleich alle so, also zumindest andere Leute. Und dazu kommt auch noch, dass in der Stadt die Durchmischung ja auch viel höher ist. Also Sie müssen mal überlegen, es gibt so Beispiele, Offenbach war das, glaube ich, da ist es so, dass pro Jahr zwischen 10 und 12% der Bevölkerung ausgetauscht werden durch Fluktuationen. So. Hm. Das heißt, also das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber es ist viel größer als auf dem Land. Das heißt also in den Städten, wenn Sie sich die Wähler zu einem bestimmten Zeitpunkt angucken und 25 Jahre später, dann kann man sagen, die Hälfte von den Wählern, die Sie damals angeguckt haben, die wohnt jetzt gar nicht mehr in der Stadt. Ja. Dafür sind aber sehr viele neue. Das heißt sozusagen, diese große Wählermasse, die ändert sich ständig und das führt natürlich dazu, dass die Bindung der Wähler zu der Stadt nicht ganz so stark ist wie, ich sag mal, jemand, der in einem kleinen Ort an der Bergstraße geboren, aufgewachsen ist und da wahrscheinlich auch sterben wird. Ne? Das ist sozusagen, der hat eine viel engere Bindung und von dem ist natürlich zu vermuten, dass er sehr viel eher zur Wahl geht.
Ja, naja, das stimmt schon. Beispielsweise Frankfurt oder in Kassel oder so, das sind ja auch einfach beispielsweise auch Studenten, die hierher ziehen und sich vielleicht gar nicht so der Stadt und hier der kommunalen Politik verbunden fühlen, sondern hier halt einfach studieren und vielleicht auch gar nicht so darüber nachdenken, ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, dass diese Wählergruppen, von denen wir vorhin gesprochen haben, in den Großstädten gar nicht so erfolgreich sind wie in den kleinen. Weil, ich meine, der Witz ist, wenn Sie als, ich sag mal, Sie kommen aus Buxtehude so und ziehen jetzt nach Frankfurt zum Studieren, so, dann entscheiden Sie sich halt eben doch zur Kommunalwahl zu gehen. So, und dann stehen Sie da in der Wahlkabine und dann gucken Sie den Wahlzettel an. So, wonach gehen Sie dann? Sie kennen die Politiker nicht, Sie haben sich vielleicht jetzt auch die Programme von den Frankfurter Parteien nicht durchgelesen. Dann wählen Sie das, was Sie kennen, denken Sie, naja, ich bin ja eher der Typ, der diese und jene Themen richtig findet, dann würde ich jetzt bei der Bundestagswahl eben diese Partei wählen, na, dann mache ich das jetzt auch. Das heißt, Sie orientieren sich an den großen Linien. Ne? Also ich bin eher konservativer Typ, dann wähle ich jetzt in Frankfurt zum Beispiel auch CDU, ohne dass Sie jetzt die Frankfurter CDU im Einzelnen kennen. Mhm. Und dann wählen Sie quasi über den Daumen quasi. Na, CDU wird schon passen, so ungefähr. Und das Verhalten haben Sie natürlich in den großen Städten sehr stark, weil da viele Leute sind, die da gar nicht herkommen. Die da vielleicht nur vorübergehend wohnen und so weiter. Die kommen von außen, hatten gar keine Zeit und dann kreuzen die eben so über den Daumen die Parteien an, die sie kennen. Und deswegen sind die Wählergruppen dann eben nicht so stark. So, und auf dem Land haben die natürlich, die Wählergruppen haben viel bessere Möglichkeiten und länger Zeit, sich zu entwickeln, über 20, 30 Jahre. Und dann gehören die zum festen Bestandteil von diesem System.
Meinen Sie denn, dass vielleicht Wähler generell von diesem komplexen Wahlsystem überfordert sind und vielleicht deswegen auch die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl ja wirklich bei 48% das letzte Mal lag oder wahrscheinlich auch wieder liegt?
Ja, wahrscheinlich wird so das. Das ist eine gute Frage. Also ich meine, wenn man sich die Statistik von den ungültigen Wahlzetteln anguckt, sieht man, dass es gar nicht so schlimm ist. Also ich meine, das ist natürlich komplizierter als bei der Bundestagswahl. Da macht man zwei Kreuze, Erststimme, Zweitstimme und fertig. Und bei der Kommunalwahl ist es natürlich ein bisschen komplizierter, aber man kann sich's ja da auch einfach machen. Also wenn man will, kann man ja auch einfach nur eine Partei ankreuzen und fertig. Und dann hat man auch nichts falsch gemacht, ne? Im Sinne von auszählen und ungültig stimmen oder so. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, wenn man durchschnittlich begabt ist, dann kann man den Stimmzettel aufklappen und kann sich überlegen, will ich jetzt die komplexe Strategie fahren und da, weiß ich, 71 oder 93 Kreuze machen oder will ich doch lieber die einfache Strategie an eine Partei ankreuzen oder will ich das irgendwie mischen? Und ich glaube, dass der typische Wähler das eigentlich hinkriegen müsste. Also ich glaube, dass die Komplexität des Systems vielleicht eher eine Ausrede ist, um die niedrige Wahlbeteiligung ein Stück weit zu rechtfertigen.
Dass man vielleicht dann auch so eine Ausrede hat zu sagen, ja, ich bin nicht zur Wahl gegangen, weil ach, dieses Wahlsystem, das versteht ja niemand. Obwohl, wie Sie sagen, so ein Hexenwerk ist es auch wieder nicht.
Nee, und das ist genauso, es gibt ja immer diese schönen Anekdoten, dass die Wahlbeteiligung wieder 3% gesunken ist, weil schlechtes Wetter war. Na, dann ist so die Idee, die Leute haben keinen Bock, ihren Schirm zu suchen, dann gehen die eben nicht wählen am Sonntag. Und es gibt ja genauso die Ausrede, dass es zu gutes Wetter war, dass die Leute dann lieber im Park sitzen und Picknick machen, statt zur Wahl zu gehen. Da frage ich mich dann immer, welches Wetter soll denn dann sein? Ne? Also das ist... Ich glaube, es ist beides so eine bemühte Erklärung, aber es trifft nicht wirklich den Kern der Sache.
Es ist einfach immer das Wetter schuld, Punkt.
Ja, ja, genau. Sagen, es war zu heiß, zu kalt oder wie auch immer, ja.
Aber es ist trotzdem seltsam, dass ja immer mehr jetzt aktuell, ich habe das auch in meinem Bekanntenkreis häufig mitbekommen, eben so ein Satz fällt wie, ja, denen da oben glaube ich gar nichts mehr und was die dann erzählen, das stimmt doch alles nicht. Aber die auf der kommunalen Ebene sind ja nicht die da oben. Also das.
Ja, genau, das ist nämlich gerade der Fehler. Das sind ja nicht die da oben. Ne? Also gerade in kleinen Gemeinden, bis auf den Bürgermeister, sind das alles Ehrenamtliche. Die schlagen sich ihre Wochenenden und ihre Abende um die Ohren, um sozusagen fürs Gemeinwohl Politik zu machen. Natürlich haben die dann verschiedene Meinungen davon, was es dann ist. Schwimmbadschließungen, ja oder nein. Ne? Aber gerade den Leuten tritt man halt mit Anlauf in den Hintern, wenn man sowas macht. Deswegen, das ist eigentlich schade, weil die da oben sind ja die bezahlten Politiker, die Gebieten und so, ne? Das sind Landtags-, Bundestagsabgeordnete und so weiter. Aber wenn ich da mich verweigern will aus Misstrauen, gebe meine Stimme nicht ab. Das würde ich selbst nicht machen, aber ich verstehe das Argument, aber gerade auf kommunaler Ebene nicht, weil ich meine, das ist der Inhaber von dem Bäckerladen zwei Straßen weiter, der für die CDU im Gemeinderat sitzt. Das ist irgendwie der Erzieher aus der Kita, der da für die SPD den Finanzausschuss leitet und solche Sachen, denen drücke ich da mein Misstrauen aus, wenn ich nicht hingehe. Ist eigentlich ein bisschen schade. Ich finde es immer interessant, weil, wenn Sie das mal vergleichen mit jemand, der in anderer Art und Weise ehrenamtlich tätig ist, also zum Beispiel den Vorsitzenden vom Ortsverein vom Roten Kreuz zum Beispiel oder jemanden, der ehrenamtlich in der Gewerkschaft tätig ist oder jemand, der bei der Caritas aushilft oder so. Oder es gibt ja auch ehrenamtliche Rettungssanitäter zum Beispiel. Ne? Ja. Das sind alles Dinge, wo jeder automatisch sagen würde, das finde ich toll, dass sich da jemand ehrenamtlich engagiert, ohne Bezahlung. Schlägt er sich da den Sonntag um die Ohren und so weiter. Und bei Kommunalpolitikern, die machen eigentlich das Gleiche. Also für wenig Ehre, viel Arbeit. Ne? Und da sagt man dann, ach nee, die da oben. Ne? Also es ist ja leider ein bisschen unfair.
Ja, und dann noch so die Ungunst oder Missgunst von manchen Menschen einfach abzubekommen, das ist dann eigentlich schon wirklich bitter fast.
Ja.
Wir hatten ja vorhin auch darüber geredet, dass der Wahlkampf eben momentan hauptsächlich von zu Hause aus stattfinden muss, also aus dem Homeoffice heraus oder so, und dass Parteien oder in dem Fall auch Wählergruppen vielleicht andere Möglichkeiten finden müssen, um die Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Jetzt gibt es ja auch eine andere Form, sich von zu Hause aus zu informieren über Kommunalpolitik, nämlich die Foto-App.
Ja.
Das ist ja so eine Art Wahlomat auf kommunaler Ebene. Also man kriegt so, also in Frankfurt, ich habe es vorhin mal getestet, so ungefähr 40 Thesen. Und da muss man eben da Fragen beantworten mit, stimme ich eher zu, weniger, neutral. Und am Ende bekommt man dann seine Matches angezeigt. Also quasi man tindert sich so seine passenden Kandidatinnen und Kandidaten für, weiß ich, die Wahl der Stadtverordnetenversammlung oder so. An sich ist das ja schon eine coole Sache. Gibt es allerdings momentan, glaube ich, nur in 4 Städten, also Marburg, Fulda, Offenbach und Frankfurt. Also mal eine generelle Frage, wie sinnvoll bzw. hilfreich sind denn solche Applikationen, vor allem für die Nutzerinnen und Nutzer?
Ja, also ich meine, das räumt einen Klotz aus dem Weg, den wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich, dass ich als Wähler mir erstmal umfangreich Papier besorgen und durchlesen muss. Also zumindest auf den ersten Blick. Also was täte der maximal informierte Staatsbürger, von dem wir alle träumen, der würde sich ja alle Wahlprogramme der Parteien, die da in seinem Ort antreten, runterladen oder besorgen, dann durchlesen, dann vielleicht noch die Protokolle von den Gemeinderatssitzungen der letzten 20 Jahre durchlesen, um zu gucken, ob er da seine Versprechen eingehalten, dann überlegen, was man selbst eigentlich möchte und dann überlegen, wie man wählt. So, und das ist natürlich wahnsinnig kompliziert. Das macht kein Mensch. Ja? Zumindest keiner, der sonst noch was zu tun hat. Und dann finde ich das gar keine schlechte Idee, um sich zu informieren. So, das Ganze birgt natürlich Tücken, weil dieses, sagen Sie, haben es so schön gesagt, dieses Kandidaten zusammentindern, genau. Das hat natürlich den Nachteil, dass es an sehr entscheidenden Stellen halt Komplexitätsreduktion geben muss. Also ich kann natürlich pro Stadt nicht 400 Fragen beantworten, das macht dann auch wieder kein Mensch. Und Politik ist halt meistens ein bisschen komplizierter als, wollen wir auf dem Marktplatz eine neue Laterne aufbauen oder so. Ja, meistens geht es um kompliziertere Sachen und die kann man mit solchen Vereinfachungstools nur schwer einfangen.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwie tiefgründiger als so eine Dating-App zumindest.
Das stimmt. Ich meine, und es schützt einen auch ein bisschen davor, auch wieder nur nach Äußerlichkeiten zu gehen. Also sowas wie, ja, der Kandidat sieht sympathisch aus oder es gibt ja so Berufsgruppen, die zum Beispiel so einen Basiskredit haben, also Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte und so weiter. Ne?
Die müssen ja gute Politik machen so.
Genau, genau. Und diesen Effekten kann ich dann zumindest ein bisschen entgegenwirken, weil ich dann von den Kandidaten nicht nur weiß, wie die aussehen, welchen Beruf sie haben, sondern ich weiß dann zumindest auch, was die inhaltlich denken.
Welche Möglichkeiten gibt es denn für Wählerinnen und Wähler noch aktuell, sich so für ihre Stimmabgabe zu informieren, gerade so in Zeiten von Corona?
Also ich glaube, dass die Webseiten der Parteien natürlich nicht schlecht sind, weil eine Partei will ja Wählerstimmen ziehen. Das heißt, die hat natürlich ihre Schwerpunkte da in ihr Programm. Vielleicht lohnt es sich auch mal, auch wenn man das nicht macht, mal in die lokale Presse zu gucken. Schadet auch nicht. Oder vielleicht mal nicht immer ein nationales Fernsehprogramm zu gucken, sondern mal ein regionales Fernsehprogramm. Und ansonsten, ich glaube, man findet im Netz schon relativ viel. Ich würde meine Message wiederholen wollen, würde sagen, eigentlich ist die Kommunalwahl die wichtigste Wahl, weil da die Sachen entschieden werden, die am nächsten an meinem Alltag dran sind. Und deswegen würde ich immer nur empfehlen, zur Wahl zu gehen, beziehungsweise zu Hause sein Kreuzchen als Briefwahl zu machen. Und wenn sie ein paar hundert Millionen Euro hätten, würde ich auch noch ein groß angelegtes Forschungsprogramm zur kommunalen Ebene empfehlen. Da würde ich vielleicht sogar überlegen, auch selbst was zu machen.
Das war jetzt quasi so das Schlusswort, die kurze Zusammenfassung der heutigen Folge mit einer schönen Erkenntnis.
Ja, Leute, geht wählen und gebt mir Geld, dass ich forschen kann, genau.
Okay, super. Dann vielen lieben Dank und danke für das Gespräch, Herr Egner.
Gerne.
Ja, und auch vielen Dank wieder an euch fürs Zuhören. Wenn ihr nochmal nachlesen möchtet, wie die Kommunalwahl abläuft oder euch generell über Politik in Hessen informieren möchtet, schaut doch gerne mal auf der Website der HLZ und auf der Webanwendung deinedemokratie.de vorbei. Und zum Abschluss, um es mit den Worten Albert Einsteins zu sagen, mein politisches Ideal ist das Demokratische. Denn Demokratie ist ein kostbares Gut, das nicht allen Menschen auf der Welt zusteht. Deshalb schätze die Möglichkeit, frei wählen zu gehen und lass nicht andere für dich entscheiden, sondern gestalte deine Zukunft aktiv mit, indem du zur Wahl gehst. Alles, was es dafür braucht, sind deine Kreuze bei der Kommunalwahl. Geht ganz schnell und tut auch gar nicht weh. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.